Folge vom Kulturkapital. Hier ist Tine Nowak und ich befinde mich derzeit in Hannover, in einer fremden Küche, in einer fremden Wohnung, allerdings mit nicht so ganz fremden Personen. Mir gegenüber sitzen Eva Paulitsch und Uta Weyrich. Hallo.
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 Und wir sind auch in einer für Sie fremde Wohnung, weil beide sind gerade in Hannover für ein Projekt, ein Kunstprojekt, und ihr dürft mich auch gleich nochmal korrigieren, wenn ich da irgendwas falsch fasse. Und wir sitzen quasi in einer Airbnb-Wohnung, die aber ganz niedlich ist, um so einen kleinen Küchentisch herum. Und ich glaube, da fange ich dann sozusagen auch genau so an. Ihr seid Künstlerin, also viele Leute machen Kreatives, viele Leute machen Kunst, aber ihr seid richtig Künstlerin. Ihr habt es gelernt, oder?
Wir haben beide studiert an der Kunstakademie in Stuttgart. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und genau, wir sind freischaffende Künstlerinnen. Das ist unser Beruf.
Und ihr wohnt ja nicht in Hannover, sonst wären wir nicht in dieser kleinen Küche hier, sondern ihr wohnt ganz woanders. Und zwar die Uta in Baden-Württemberg, in Stuttgart, oder?
Mhm.
Und du bist mittlerweile in Berlin, kommst aber auch gar nicht her, du kommst aus Österreich.
Genau.
Und der Grund, warum wir überhaupt zusammengestoßen, also warum ich euch überhaupt mal kennengelernt habe, liegt daran, dass ich ja eine Zeit lang im Museum für Kommunikation in Frankfurt gearbeitet habe. Und wir hatten da so ein ganz lustiges Format, die Comba, und da sind immer so entweder junge Wissenschaftler oder also andere interessante Kulturprojekte, Kunstprojekte diskutiert worden, vorgestellt worden in so einem Bar-Kontext. Und da seid ihr bei einer Veranstaltung da gewesen und habt eine Kunstinstallation von euch gezeigt. Und das fand ich damals teilweise inspirierend, um für mich in meiner Themenfindung in mein DIS-Projekt reinzugehen. Ich mache ja eine Dissertation über Handyfilme, Mobilfilme, und das ist etwas, mit dem ihr beide ja auch sehr lang schon zu tun habt. Und da würde ich gerne nachfragen, also wie kommt ihr zu dem Bereich der Handyfilme und wie genau passt das denn überhaupt in das andere? Also ihr macht ja mehr als Kunstprojekte um Handyfilme herum, sondern ihr macht noch mehr Kunst, und vielleicht würde ich da auch gern einfach mal anfangen, überhaupt zu fragen, ihr habt euch in der Kunstakademie kennengelernt, wie seid ihr denn überhaupt auf den Gedanken gekommen, euch irgendwie mit neuen Medien, Technologien in eurer Kunst zu beschäftigen? Also gab es da irgendwie sowas Initiales, wo ihr gesagt, ups, jetzt machen wir was mit dem Telefon?
Eigentlich war es gar nicht die Medien, die uns interessiert haben, sondern es sind eher gesellschaftliche Phänomene, die uns interessieren. Also, dass wir beobachten, Dinge beobachten und daraus versuchen, Arbeiten zu konzipieren. Also, wir haben zum Beispiel mal eine Arbeit über Hausmeister gemacht, weil wir festgestellt haben, Hausmeister, die direkt in ihrem Dienstbereich auch wohnen, das ist so eine Grauzone, privat, öffentlich, privat, Beruf. Und dann haben wir praktisch Interviews mit Hausmeistern gemacht und haben versucht dann, oder haben eine Audiokollage erstellt, wo es eben genau in O-Ton drum ging, wie ein Hausmeister eigentlich diese Rolle ausfüllt. Also es hat gar nichts mit Medien zu tun, sondern es war das Phänomen, was wir entdeckt haben, was wir interessant fanden, und haben dann versucht, eben das künstlerisch in Arbeit zu transformieren.
Ja, und zu den Handyfilmen sind wir gekommen, weil wir eine Ausstellung gemacht haben über jugendliche Alltagswelten. Es ging um migrantische Jugendliche, und da war das Handy, der Handyfilm war eigentlich ein Teil von einem Ausstellungsparcours, den wir konzipiert haben. Das war so, wir sagen immer, das ist unser Meisterstück gewesen, auch in der Zusammenarbeit, weil wir haben also die Gelder akquiriert, von also Stiftungsgelder angefangen, bis alle davon zu überzeugen, uns ideell zu unterstützen. Das war in der Nähe von Stuttgart, in einer kleineren Stadt. Und da haben wir dann das Stadtmuseum bekommen, das wurde gerade umgebaut, den oberen Stock. Dann haben wir wirklich komplett Woman Power die Ausstellung selber gebaut auch, haben die kompletten Inhalte erstellt, über ein ganzes Jahr lang Interviews mit Jugendlichen gemacht, auf der Straße unterwegs gewesen. Und da war eben ein Teil, waren diese Handyfilme damals noch, das war 2005 oder 2006, weiß gar nicht mehr genau.
Das war 2006.
Ja, haben wir, das war quasi der Startschuss, und da waren noch ganz viele Fotos auch dabei. Und die haben wir dann laufen lassen und haben irgendwie gemerkt, wow, das interessiert uns total. Also das ist ein Medium, da gibt's noch so viel irgendwie, was man daraus machen kann und wie man auf das schauen kann. Und seitdem, weil du hast gerade gefragt, was wir sonst noch machen, künstlerisch, wir arbeiten ausschließlich an unserem Handyfilmarchiv.
Also da werde ich auf jeden Fall gerade auch nachher noch mal ein bisschen genauer nachfragen, weil ich ja auch ein ganz eigenes Interesse an dem Thema habe. Aber was ich jetzt eben schon so ganz spannend für mich fand, war, du hast ja schon gesagt, dass ihr mit Interviews mit Hausmeistern gearbeitet habt. Du hast von diesem Interviewprojekt mit Jugendlichen gesprochen. Und das heißt, ihr macht ja im Grunde ein bisschen was Ähnliches, was ich mache jetzt mit euch. Ihr unterhaltet euch mit Menschen und ihr guckt ja auch neugierig auf das Leben von anderen oder auf Praxen von anderen und durchaus mit Medien. Also, weil ihr habt ja wahrscheinlich eure Interviews nicht mit einem Notizblock abgeschrieben, sondern wahrscheinlich auch mit irgendeinem Aufnahmegerät, im Handy oder aufgenommen. Zieht sich das durch andere Projekte auch so durch, dass ihr sozusagen mit so einem fragenden Blick geht und auch sozusagen aufnimmt, aufgreift, was so um mich herum passiert?
Ja, ganz sicher. Also wenn du das jetzt so sagst, das stimmt eigentlich. Also für uns war gerade jetzt auch anfangs bei den Jugendlichen war ja das so ein technisches Gerät. Also am Anfang, als wir gesammelt haben, haben wir immer ein schickes iMac irgendwie so ein ganz das Neueste dabei gehabt und das Jugendlichen alle, boah, cooles Ding irgendwie. Und das war so unsere Brücke auch, um mit ins Gespräch zu kommen. Plus ja, auch, dass wir ja so
auch die Puschelmikrofone, wir hatten ja ganz ein richtiges Mikrofon. Und ich meine, das macht was mit einem, wenn man schon mit so einem Mikrofon auf jemanden zugeht, dass die Jugendlichen hatten das Gefühl, oh, es geht jetzt echt um mich und da will jemand was von mir und das ist uns auch tatsächlich wichtig. Also es ist unser Türöffner gewesen und dann aber auch wirklich die Gespräche, je nachdem, die waren so individuell, je nachdem, wie sich ein Jugendlicher öffnet, kann das sein, ganz kurzes Statement oder wir haben auch eine halbe Stunde mit Jugendlichen zusammengestanden. Und als wir die Handyfilme angefangen haben zu sammeln, waren das ja noch über Bluetooth. Das hat ewig lang gedauert. Das heißt, da ist sowieso eine Zeit entstanden, wo wir gemeinsam eben zusammenstanden. Und ja, da sind dann einfach auch die unterschiedlichsten Gespräche entstanden.
Aber da fällt mir gerade ein, wir hatten auch eine Arbeit gemacht, da ist auch ein kleines Büchlein entstanden. Und zwar waren wir in der Kunsthalle eingeladen und da ging's um, da haben wir so eine Stadtbefragung durchgeführt und zwar, ja, wie ist das Leben, also ein kurzes Statement, kleine Kärtchen vorbereitet, eigentlich auch Interviewsituation, aber wie so eine Promotion Girls sind wir da durch die Stadt gezogen, vor die Werkskantine oder vor die Werkstore, in der Fußgängerzone, einfach wirklich querbeet alles abgegrast und haben Menschen gefragt, warum sie in der Stadt wohnen, warum sie noch hier bleiben. Ist der Job der Grund oder war es die Liebe oder was ist es eigentlich? Und da haben wir dann so, ja, gerade in der so kleine Postkarten ausfüllen lassen, aber wirklich auch handschriftlich. Also es war eine Wahnsinnsüberzeugungsarbeit, da jemand erstens einmal zum Stoppen zu kriegen, so machst du mit und das zweite dann so, schreibst du auch noch was? Und dann, was schreibt man? Und die hat man dann in der Ausstellung, das war nämlich eigentlich ganz analog, hatten die dann so zusammen, also wie viele Kärtchen waren das?
60, 70.
Und die hat man dann so zusammen als Mobile gebaut und das war auch ganz interessant, weil bei der Eröffnung war dann der Oberbürgermeister, der Neugewählte dabei und es ging in ein Kärtchen, in der Befragung hat sich irgendwie herausgestellt, dass es um die bauliche Maßnahme, die die Stadt sehr verändert hatte, das war voll das Thema. Also wir waren da eigentlich so eine Art Plattform, um sich zu äußern, hat sich das irgendwie so herausgestellt. Und der Oberbürgermeister bei der Eröffnungsrede hat natürlich das dann gleich politikermäßig aufgegriffen und hat nur die besten Beispiele, warum diese Stadt so toll ist, irgendwie halt die rausgepickt und was da natürlich super interessant war, ist zu sehen, ja, wie funktioniert denn Politik? Und das war eigentlich eine total analoge Arbeit.
Ja, aber wir haben auch ziemlich schnell gemerkt, dass also gerade diese Kärtchen, dass es gar nicht um eine Personifizierung geht, dass der Besucher, der hat sich die Kärtchen durchgelesen und hat sich nicht überlegt, wer ist es? Da stand da nur männlich, weiblich, Alter und Beruf drunter, sondern es war eigentlich ein Spiegel über einen selbst, ob man so eine Affinität zu der Aussage spürt oder ob es befremdlich für einen ist. Also das heißt, im Endeffekt ist es nicht Voyeurismus, sondern eher ein Spiegel auf einen selbst zurück, eine eigene Meinung darüber sich zu bilden, ob man ähnlich empfindet oder nicht.
Ich meine, das ist schon ganz schön, sozusagen als drittes Projekt in der Reihe, welches ihr gerade vorstellt. Es ist ja wieder sozusagen ein Befragen von Gegenüber. Also das ist schon so, ihr habt so Interesse an Leute, also zumindest an den drei Projekten, die ihr so kurz gezeigt habt. Und da denke ich mir schon so, wo kommt das her? Also hattet ihr vorher noch eine andere Ausbildung oder habt ihr tatsächlich auch, ist es so, dass einer von euch schon eher solche Projekte gemacht hat und dann gab es eine andere Ausrichtung, als ihr zusammengekommen seid? Weil das ist ja schon was Besonderes, ihr macht ja zu zweit Kunst. Also es ist nicht so, dass ihr eine Künstlerin seid, sondern dieses Arbeiten im Team als Duo, das ist ja schon auch sozusagen eine bewusste Entscheidung und das macht ihr ja schon richtig lang. Und habt ihr euch sozusagen in dieser Arbeitsweise da zusammengefunden oder einfach so ganz klassisch, weil ihr euch sympathisch seid und einfach zusammen studiert habt?
Was ich ja nämlich
wisst ihr das
schon.
Noch?
Doch, also ich kann mich noch genau erinnern.
Ich auch.
Wir haben uns im Studium, nämlich wir sind gar nicht der gleiche Jahrgang gewesen und hatten uns dann über eine Ausstellung, die ausgeschrieben war, beworben und da in diesen Gesprächen um die Ausstellung rum und so haben wir uns kennengelernt und haben eben auch gesehen, die Arbeitsweise ist recht ähnlich oder haben halt auch interessant gefunden, was die andere macht. Und dann
es ging um eine Ausschreibung, die wir beide gelesen haben und haben dann gesagt, auch da entwickeln wir gemeinsam was. Und die Erfahrung, das war einfach so toll, dass man gemerkt hat, im Ping-Pong-Spiel ist es einfach auch nochmal, man geht seinem eigenen Gedanke, den man vielleicht schnell verwirft, wenn man denkt, ach, ist doch nichts oder so, geht die andere drauf ein und dadurch entsteht viel konstruktiver eigentlich so ein Prozess, wie eine Arbeit entsteht, weil immer Aktion, Reflexion und also praktisch Distanz und Nähe, die Mischung, die macht's eigentlich auch aus.
Sodass sozusagen aus dem Gemeinsamen mehr entstehen kann, als jeder einzeln für sich selbst schaffen kann, unter Umständen. Also nicht nur, aber
ja,
also ich Weiterentwickeln des Gedankens.
Ja, man leistet ja auch immer Überzeugungsarbeit. Wenn man selbst an einer Idee total von der Idee begeistert ist, muss man ja trotzdem die andere auch dafür begeistern, zu sagen, hey, das ist es jetzt. Und wenn dann kritische Auseinandersetzung läuft, dann fängt man ja auch nochmal an, das eigene viel schneller auch zu reflektieren. Oder eben auch nicht so schnell zu verwerfen, sondern wenn die andere auch begeistert ist, dann geht's in die Richtung auch weiter.
Könntet ihr im Nachhinein, also das könnt ihr sicherlich, weil ihr kennt euch ja ganz gut, nochmal für euch fassen. Also ihr habt gesagt, ihr habt ähnlich gearbeitet, aber könnt ihr das so für mich, also weiß nicht, wie ihr vorher gearbeitet habt, was für Projekte habt ihr denn vorher so alleine gemacht und wo sind da diese Ähnlichkeiten einfach, damit ich mir das so vorstellen kann, wie ihr so zusammengefunden habt, weil das finde ich schon, das ist eine bewusste Entscheidung und ihr habt anscheinend schon diese Nähe gespürt und das trägt ja anscheinend, sonst würdet ihr nicht so lange schon zusammenarbeiten.
Was picke ich raus? Ich hatte 99 ein Internetprojekt gemacht, wo ich, das hieß Flaneur Digital. Und da habe ich eine Einmalkamera und ein siebgedrucktes Plakat mit einem Gedicht drauf an 100 Menschen weltweit geschickt. Und die Reaktionen, also die Fotos, die ich bekommen habe, das Bild von der Stadt, wo die Person lebt, arbeitet oder gerade ist, die kamen wieder zurück und die habe ich dann auf die Website gestellt und habe im Prinzip so eine interaktive Plattform gebildet, wie man sich die einzelnen Städte und Orte anschauen kann und so eine Kategorisierung, nach welchen Kriterien, also die habe ich so ein bisschen ausgewertet. Ja, also eigentlich auch so ein Rausgehen aus dem Atelier, raus aus der klassischen Ausbildung vielleicht, die wir haben. Also wir haben ja nicht Medien irgendwie studiert, sondern also ich habe Malerei und Glasgestaltung studiert.
Okay. Also hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, mir geht's auch so. Ich habe mich für Malerei beworben und habe auch eifrig angefangen zu malen, als ich dann an der Akademie war, und habe einfach gemerkt, die Bilder, die mir so im Kopf sind, die gibt's eigentlich schon. Und es ist für mich, ich habe immer wieder gemerkt, ich finde keine eigene Formsprache für mich, ohne dass ich doch für mich schon selber das Gefühl habe, ich imitiere irgendwie. Und meine erste Arbeit war, das war im Rahmen von einem Studenten, von einer studentischen Ausstellung, habe ich dann in der Straße, in dem Areal, wo die Ausstellung stattgefunden hat, eine kleine Galerie in Offspace gefunden und habe dann angefangen zu recherchieren, was in der Galerie früher war. Und da war eben eine Wäscherei früher, und ich habe dann diese Wäscherei reaktiviert, habe dann Waschmaschine und Trockner organisiert und habe überall Handzettel verteilt, wie der Eröffnung der Wäscherei. Und die Erfahrung, die war für mich eigentlich schon sehr bezeichnend, oder war eigentlich für mich so der Punkt, zu spüren, das ist mein Weg, irgendwie in die Richtung möchte ich gern weitergehen, weil es da rausging so aus der Kunst und trotzdem Kunst war. Also ich habe dann eben die Waschmaschinen organisiert und die Typen von Bosch, die ich dann für Sponsoring geworben habe, die haben dann gesagt, ja, und ihre Bilder hängen dann über der Waschmaschine. Das ist meine künstlerische Arbeit, und die waren ja meine Sponsoren, waren wir mir wohlgesonnen und haben das eigentlich ihren Mitarbeitern so weitergegeben. Da war eine da, und das ist ihr Kunstprojekt, und das fand ich dann ganz toll, dass ich eigentlich der erweiterte Kunstbegriff durch meine Gönner dann eigentlich auch so weiterträgt, und habe dann auch 3 Wochen lang als Waschfrau eben gearbeitet. Und auch das, so eine Rolle für 3 Wochen zu übernehmen, also ich habe richtig wirklich Kunden gehabt und so, und das war für mich dann so eine Arbeit, dass ich gemerkt habe, ja, meine künstlerische Arbeit hat mit Menschen auch zu tun.
Und wenn man das jetzt so hört, mit Menschen, aber durchaus auch mit euch, und das ist ja auch in dem, was, also zumindest in den Sachen, die ich jetzt so gesehen habe, ihr seid immer auch als Künstler in diesem Prozess, wenn ihr rausgeht, auch immer dabei. Also sozusagen, es ist ja nicht irgendwie die Kunst für die Kunst, man hat ein Produkt, sondern es hat immer ganz stark auch, ich glaube, das formt sich schon auch durch eure Präsenz, weil ihr ja mit Leuten auch was macht. Also sozusagen, es ist nicht nur einfach zum Schluss dann das Bild, sondern die Dinge, die ihr aufsammelt, sind vielleicht auch so entstanden, weil ihr mit Leuten geredet habt, oder? Also ihr seid da schon
ganz sicher, ja. Also das ist ja auch das Interessante, dass die Arbeit einfach so mehr geteilt ist. Einerseits das Atelier, das quasi die Straße ist, die Begegnung mit den Menschen, das liegt uns auch total. Also wir reden einfach auch gern mit Menschen, wir gehen gern auf Menschen zu. Das wird auch nicht funktionieren, wenn wir lieber im Atelier uns vergraben würden und nur am Rechner sitzen würden. Aber andererseits merken wir natürlich auch, das powert unheimlich aus. Wir sind jetzt hier in Hannover eine ganze Woche unterwegs. Es sind unheimlich viele unterschiedliche, spannende, aber natürlich auch aufmerksamkeitsziehende Begegnungen. Und dann tut's auch wieder gut, sich zurückzuziehen und ins Atelier zu gehen und eben die Arbeiten weiterzuentwickeln. Also was wir dann quasi Medien, Installationen etc., was wir draus machen. Und das ist einfach, ich glaube, eine ganz gute Aufteilung auch so von der Arbeit.
Ja, und es hat ja auch was mit Faszination zu tun. Also die Faszination der Begegnung ist für uns da. Da steht jemand Fremdes, ein Jugendlicher vor uns. Wie öffnen wir ihn jetzt, dass er bereit ist, mit uns zu reden? Und ja, wir nennen das auch, wir müssen da auch in einem Flow sein. Es gibt Tage, da ziehen wir los und merken, das ist nicht unser Tag, es funktioniert dann auch nicht. Und das sind natürlich so Strategien und Herangehensweisen, die sich mit den Jahren auch immer mehr optimiert haben, wie wir vorgehen, an welche Plätze wir gehen.
Und gerade gestern hatten wir bemerkt, wir sind immer so, wenn wir loslegen an einem Projekt, dann ist es erstmal so, oh, jetzt müssen wir dann wieder sammeln gehen, jetzt müssen wir dann wieder auf die Straße, weil es ist schon eine Überwindung natürlich auch erstmal. Man ist wo völlig fremd, man kennt auch so die Mentalität nicht. Es ist einfach jedes Mal anders. Und gestern war es zum Beispiel wieder so, dass wir dann am Rad waren, von einem von einer Skaterbahn gerade weggefahren sind, Begegnung mit 4 Jungs hatten. Das war total klasse. Und wo ich dann so zu Utak meinte, hey, genau das sind die Momente, wo man einfach so spürt, ja, deshalb sammeln wir auch noch selber, weil dann das total viel gibt. Also weil Jugendliche in dem Moment Der Junge hat irgendwie so gemeint, hey, und dann sehen die kapieren die Arbeit einfach total. Und das ist so erstaunlich jedes Mal und klasse, dass das Erfahrungen sind, die einen echt pushen.
Aber Routine hat natürlich auch so ein bisschen was Einschläferndes dann wieder. Und wir merken, es funktioniert super mit den Jugendlichen. Wir wissen, die auch anzusprechen. Und es sind tolle Begegnungen. Aber wir haben dann in Ravensburg, als wir im Herbst im Museum für moderne Kunst eine Ausstellung hatten, haben wir das erste Mal mit dem Jugendkunstclub zusammengearbeitet. Und da waren die quasi unsere Scouts und Hunter, die Filme für uns gesammelt haben und haben dann auch gemerkt, Mensch, das ist auch toll, das mal eine Gruppe abzugeben und dann auch zu sehen, was kommen da für Filme rein. Also auch da verändern wir unsere Herangehensweise immer wieder, dass wir sagen, Mensch, wir wollen auch weiterhin unterwegs sein, aber das muss dann nicht eine Woche sein, sondern man setzt zusätzlich auch noch Scouts ein oder
lokale Akteure.
Genau. Ist jetzt hier in Hannover auch so, da haben sich 3 FSJlerinnen von einem Freizeitheim, die haben gesagt, hey, wir haben Lust zu sammeln, wir machen das. Die sind jetzt rumgezogen, 2 Wochen letztendlich und jetzt am Samstag, also heute ist eine Präsentation von den Handyfilmen und da merken wir, also wir haben die ja auch alle bekommen, die fließen in unser Archiv, die Handyfilme. Das sind ganz querbeet durch alle möglichen Schichten letztendlich auch die Filme, so wie wir eigentlich auch sammeln. Also wir schauen ja schon, dass wir uns an den unterschiedlichsten Plätzen stellen, wo wir einfach auch merken, okay, da ist die soziale Durchmischung auch nochmal gegeben. Das war jetzt im Kunstmuseum Ravensburg, haben wir irgendwie gemerkt, oh, es sind schon alle so von einer Schicht letztendlich die Filme. Was könnte man da optimieren? Das ist nicht so toll für uns, dass wir irgendwie so eine Kategorie vielleicht kriegen. Und ich denke, das ist auch im Flow beziehungsweise im Prozess da, dran weiterzuarbeiten.
Vielleicht nochmal so ganz kurz nochmal und das so resümierend einfach nochmal zu gucken. Also ihr zwei habt beide Kunst studiert, auch eher so in den 90ern. Also weil ihr habt in den 90ern Kunst studiert. Ihr seid dann seit 2003 oder sowas gemeinsam als Eva Paulischen Unterweirich als Künstlerin unterwegs und ihr arbeitet mit Menschen, ihr habt gesagt, ihr habt schon ganz viele so Interviewprojekte gemacht und das, was ihr dann findet, verarbeitet ihr zu etwas, was man dann auch ausstellen kann, nicht? Ich würde euch heute auch tatsächlich auch so eine Mischung zwischen so partizipativer, aber und Mediumkunst irgendwie auch einordnen. Also irgendwas, also Malerei ist es tatsächlich nicht mehr, obwohl man auch sagen kann, dass diese Leinwände, die sich jetzt natürlich keiner vorstellen kann, weil er es nicht gesehen hat, irgendwie auch was durchaus Malerisches haben, wenn ihr so Installationen baut. Also diesen Blick, den merkt man schon noch irgendwie ganz deutlich. Ihr habt auch eben schon so ein bisschen natürlich gesagt, dass ihr hier vor Ort in Hannover, wo wir ja gerade sind, schon arbeitet. Aber um sich vorstellen zu können, was ihr da mit den Handyfilmen macht, glaube ich, müssten wir das jetzt mal ein bisschen genauer erläutern. Also wie ihr sozusagen über dieses erste Projekt überhaupt zum Thema Handyfilm gekommen seid, da meintet ihr 2005 oder 2006, glaube ich. Und was ihr da genau macht, also wie ihr Jugendliche ansprecht und was es auch mit diesem Handyfilmarchiv auf sich hat, also was da drin ist und was damit auch passieren soll, also ob ihr daran nur schöpft, auch andere. Also vielleicht fangen wir am Anfang an mit 2005. Hattet ihr ja schon was davon erzählt, dass wir sozusagen nochmal darauf zu kommen, also das, was ganz stark ist, sind auf jeden Fall diese Arbeit um diese Handyfilme. Und wie genau war das nochmal, dass ihr dazu auf dieses Thema gekommen seid? Also hat sich das durch die Jugendlichen angeboten oder hattet ihr schon so eine Idee, so hier, das war, ja gut, hier ist gerade was rumgeknallt, das passiert manchmal.
Also im Grund ging es da um Lebenswelten der Jugendlichen und wir sind eigentlich eher durch die Beobachtung draufgekommen, dass eigentlich ja ganz viel Kommunikation über die Handys läuft. Das war die Beobachtung, dass die Jugendlichen zusammenstehen, irgendwie Köpfe zusammenstecken und ein Handy in der Mitte, wo jeder so drauf guckt und daraufhin haben wir dann die Jugendlichen angesprochen und haben dann gemerkt, dass das eigentlich schon auch so eine ja, Kompensation von Sprache ist. Gerade die migrantischen Jugendlichen nehmen was auf, müssen gar nicht großartig erzählen, wie die Party oder das Event war, wo sie sind, sondern halten das hin und die anderen gucken, sehen, wer war mit dabei. Also dass das eigentlich ein Kommunikationsmittel auch ist. Und daraufhin, als wir dann die, das waren noch mehr Fotos, aber auch kleine Filmchen schon, was uns dann daran total fasziniert hat, war dieses Versatzstückhafte. Also es ist einfach keine Geschichte, ein Beginn der Erzählung bis zum Ende, jetzt bin ich fertig, sondern so mittendrin fängt es an und irgendwo hört es mittendrin auf und wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, wo ist es. Das heißt, das eröffnet auch so ein, ja, so Assoziation, man fängt natürlich an, die Fantasie läuft auf Hochtouren, wo findet es statt? Und das war für uns natürlich, es ging nicht um Dokumentation, sondern es war schon so von unserer Seite auch die Faszination an dem bewegten Bild.
Ich meine, du hast ja eben gerade gesagt, es waren nicht nur Handyfilme, es waren auch Fotos. Aber ich meine, ihr habt jetzt kein Handy-Fotoarchiv. Es hätte ja auch sein können, wenn da überall so viel Fotos ist. Ihr habt euch ja irgendwie auf dieses spezialisiert. Warum oft die Filme? Also abgesehen, dass sie so versatzstückhaft sind, konntet ihr da einfach besser mit arbeiten? Also das könnte man mit Fotos auch.
Auf jeden Fall. Also ich denke, das hat schon was mit der Umsetzung dann auch zu tun, was wir zum Beispiel auch in, ich glaube, bei der Comba gezeigt haben. Das tut das erste Mal, als wir uns das erste Mal getroffen genau. haben. Da hatten wir True Fiction gezeigt. Das ist quasi eine Multiscreen-Installation, wo auf 40 Platten jeweils, also die aussehen, so hauchdünne Platten, die aussehen, als ob sie im Raum schweben würden, jeweils ein Film läuft. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit gesucht, so eine Art Gleichzeitigkeit von verschiedensten Welten, einen Kosmos eigentlich zu zeigen und der aber bewegt ist. Und weg natürlich auch von Fotos, die jetzt nicht so viel erzählen wie ein Film. Uns interessiert das Versatzstückhafte, aber dennoch haben wir die Filme so sehr lange im Original eigentlich belassen. Wir haben wenig bis gar nicht weggeschnitten. Wir waren da sehr originalgetreu den Filmen, auch sehr ehrfürchtig. Im positiven Sinne, dass wir einfach das Material als Rohfilm auch so wertgeschätzt haben. Und ja, da die Filme erzählen einfach viel mehr, das gibt mehr her und das war schon der Grund, warum wir uns auf die Filme dann gestürzt haben.
Aber ihr habt ja auch erzählt, also sozusagen, gerade weil vielleicht die Filme auch so versatzstückhaft sind, ihr habt die Jugendlichen ja auch befragt, also sozusagen zu sich selbst oder auch tatsächlich zu dem, was ihr auf den Handys gefunden habt. Wie geht ihr da voran? Also ich stelle mir das mal so vor, ihr seid irgendwo im Stadtraum und da ist irgendwo, keine Ahnung, ein Platz, da stehen 5 Jugendliche. Wie würdet ihr die denn überhaupt ansprechen, dass die euch ihre Handys zeigen? Wie kommt ihr mit denen ins Gespräch und wie kommt ihr überhaupt an diese Filme ran?
Also die Ansprache hat sich auch in der Zwischenzeit ein bisschen geändert. Wir sind rigoroser. Also wir merken, dass es eigentlich schöner ist, sie erstmal zu irritieren. Also mittlerweile sagen wir nur, hey, hast du Lust, uns einen Handyfilm zu schenken? Und dann stehen da 2 Frauen, die von Jugendlichen einen Handyfilm wollen. Und das gefällt uns ganz gut, dass erstmal so Verwirrung da ist und dann fängt man an, näher über das Projekt auch zu reden. Und ich meine, auf YouTube sind Tausende von oder Millionen von Filmen. Wir könnten uns die ja auch runterladen, aber im Grunde ist deshalb sind wir eben auch direkt auf der Straße unterwegs. Das, was uns interessiert, sind einfach die Alltagsfilmchen. Also nicht das bewusst Inszenierte, was man dann selbst so toll findet, um das auch wieder zu multiplizieren, sondern es ist eigentlich so für den Moment entstandene Filme. Und das Verrückte ist, wenn wir sagen, guck doch mal dein Archiv durch, dass dann sie sich auch erst wieder an Schnipsel erinnern und sagen, ah ja, der ist irgendwie ganz witzig. Also das heißt, durch unsere Ansprache fangen die an, ihr Archiv nochmal so erstens anzugucken und auch zu reflektieren, weil was könnte für die interessant sein? Aber im Endeffekt sagen wir auch eher so, wir retten die Filme vom Delete, weil wenn die Festplatte nicht so groß wäre, dann wären die Filme eigentlich schon gelöscht, weil sie eher das Unspektakuläre und nicht für den anderen gedreht, sondern für sich selbst sind.
Plus, dass wir uns schon auch outen, dass wir Künstlerinnen sind, da spielt man natürlich schon auch mit so einem mit einer Person, die jetzt für Jugendliche interessant ist. So begegnet ja jetzt nicht alle Tag irgendwie jemand, der Kunst macht. Werden wir natürlich auch konfrontiert, könnt ihr davon leben, kriege ich was dafür, wenn ich jetzt einen Film dir gebe, und einfach auch, war gestern auch so ein Gespräch, ja, von was lebt eigentlich unser Projekt, was für ein Spirit hat unser Projekt, also wir tauschen ja etwas, also wir geben unsere persönlichen Telefonnummern her, sind keine Diensthandys, die wir haben zum Beispiel, wir offenbaren uns da auch, wir wollen etwas von den Jugendlichen, die, das wir super interessant finden, dass die jetzt gar nicht so vielleicht, soll das, und im Gespräch merkt man einfach auch, dass diese Wertschätzung dann doch auch da ist. Und eben gestern hat dann wieder ein Junge gesagt, das ist echt toll, weil die Erwachsenen sollen schon auch sehen, dass wir mit den Handys oder mit den Filmen nicht nur Scheiß machen. Und das finde ich immer so interessant, also wie man ja auch so eine Meinung übernimmt und selber vielleicht, also wenn wir fragen, habt ihr einen Film, wollt ihr uns einen Film schenken? So, ich habe nichts Gescheites, ich mache eigentlich nur so nebenher. Und wenn wir dann weiter haken und sagen, aber genau das interessiert uns, dieser Reißschwenk in die Menge, wenn Autos vorbeigefahren sind, aus Langeweile, irgendwas gefilmt zu haben, das interessiert uns. Dann kommt da eigentlich auch so eine eigene Wertschätzung plötzlich dem Material auch zu. Und ja, das.
Aber es ist schon erstmal eine Ungläubigkeit da. Wieso Interesse an sowas? Also wenn ich jetzt einen tollen, witzigen Film habe, der bestehen kann, also auch die Frage, was kann bestehen, was kann nicht bestehen? Und dass Alltagsbilder eigentlich, ja, so wie die Poesie des Alltags, also so kleine Nebensächlichkeiten, die man gar nicht wahrnimmt. Und plötzlich durch das, dass wir dem so eine Bedeutung geben, sind die plötzlich ganz wichtig. Und man guckt plötzlich, ja, es ist so ein bisschen wie, wenn man was ranzoomt und dann erkennt, ach Mensch, wie rührend eigentlich diese Nebensächlichkeit ist. Und ja, das sind so feine Zwischentöne, die wir eben dann, den wir Wert geben, und das spüren die Jugendlichen. Und ich glaube, das ist für sie dann auch so schön, die Wertschätzung für das Material, dass sie schon von uns einfach total spüren.
Plus, dass ich glaube ich natürlich, wir haben jetzt mittlerweile den Vorteil, wir machen das seit 9 Jahren, damit wuchern wir schon auch, das muss man schon zugeben. Also dass wir sagen, hey, wir haben jetzt ein Zeitdokument angelegt, 9 Jahre machen wir das schon, und dann kann man auch ganz gut anhand von dieser, ja, von diesem Zeitdokument auch erklären, was glaubst du, vor 9 Jahren waren das total verpixelte Bilder, was haben die Leute angehabt? Also ich meine, 9 Jahre, das ist für einen Jugendlichen, ich meine auch für mich, aber für einen Jugendlichen unheimlich eine lange, lange Zeit. Und dass wir schon so viele Filme haben, dass wir in ganz ja Deutschland unterwegs sind, plus auch den Bonus, glaube ich, dass wir Künstlerinnen sind, weil es gibt ganz oft auch das Gespräch um, was ist zeitgenössische Kunst übersetzt. Also ihr arbeitet mit Handyfilmen, malt ihr nicht? Ja, dieses Verständnis letztendlich auch, was Kunst sein kann, alles. Wir haben dann immer unseren Spruch, dass wir sagen, wir malen mit den Filmen. Also einfach, ja, und ich denke, das ist ganz spannend auch in den Begegnungen. Das sind nämlich Begegnungen, die, Uta hat es früher schon gesagt, das kann 2 Minuten sein, das kann 3 Sekunden sein, nö, haben wir kein Interesse, ja, wir nehmen Flyer mit, aber wollen wir nicht. Oder eben ein langes Gespräch, das 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie geht. Oder in das Handy Film sammeln, vielleicht kriegen wir auch gar keinen Film, vielleicht kriegen wir nur einen Film, irgendwie dann gar nicht mehr so im Vordergrund steht.
Können die sich das aussuchen? Also gibt es so Leute, die schütten ihr ganzes Filmarchiv bei euch ab, oder geben die euch den besten Film, oder dürft ihr euch die Filme aussuchen? Wie funktioniert das?
Das ist ganz unterschiedlich.
Komplette Bandbreite.
Also, es gibt viele, die sagen, ah, wie wären der? Und wir sagen dann immer sowieso gleich, ja, klar, jeden, wir nehmen jeden. Also ja, das ist wirklich von Jugendlich zu Jugendlich unterschiedlich.
Ja, wir sammeln auch über WhatsApp mittlerweile.
Okay.
Einfach auch, weil wir gemerkt haben, ja, wie machen wir es uns leicht? Viele haben ja gar nicht jetzt so, also sind auf WLAN letztendlich angewiesen oder haben jetzt, können das jetzt nicht so easy verschicken, und wir wollen ja Filme haben natürlich, das steht ja schon auch im Vordergrund. Und haben aber natürlich über WhatsApp das Problem, dass die ursprünglichen Dateinamen, die für uns auch total spannend waren, die werden alle vereinheitlicht. Mhm. Plus natürlich die Daten sind komprimiert und werden quasi auf ein Level gebracht. Das ist das Archiv, was du schon angesprochen hast, wo wir ja auch drin rumgraben und überlegen, wie kann man das weiter nutzen, wie können das mehrere Menschen letztendlich auch nutzen, mit dem arbeiten. Wir haben ja das jetzt quasi 9 Jahre lang für uns angelegt. Es ist zwar online komplett einzusehen, aber merken wir schon auch, das ist schon interessant auch, wie können wir damit mit der Technik umgehen. Und dadurch, dass wir beide nicht die Technik-Freaks sind, also das ist jetzt etwas, was uns jetzt nicht so wahnsinnig interessiert auch. Ja.
Aber wir gehen da lieber Kompromisse ein, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt so oft Jugendliche, die sagen, zu Hause habe ich noch einen ganz tollen Film, der kommt nie an. Es ist schon dieses Touch-and-Go-Prinzip. Wir treffen auf die finden das spannend, die finden uns irgendwie interessant, darüber jetzt auch so zu reden, und dann funktioniert es, oder dann ist es aber auch wieder weg. Oder wir geben ja auch, wenn wir eine Ausstellung in der Zeit auch haben, verteilen wir natürlich auch Einladungskarten, und das ist ganz schön, dass dann doch einige wirklich auch zur Ausstellungseröffnung kommen, was das Kunstpublikum auch ein bisschen aufmischt, weil die in einer relativ sicheren, ja, in der Selbstverständlichkeit eigentlich reinkommen, weil sie mal sehen wollen, was wir da jetzt mit den Filmen machen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Nebenbegleiterscheinung, dass die eigentlich einen Kontext betreten, in den sie normalerweise nicht reingehen.
Also ich glaube auch, die Begegnung mit euch, das habt ihr ja eben ja schon so angedeutet, dass sie fragen, was ist eine Künstlerin, was macht ihr da? Also man trifft ja oft gar nicht Kunst, also zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum. Und oder wenn sie dort ist, ist sie nicht so, dass sie sich unbedingt Jugendlichen, die ja tatsächlich, wie ihr sagt, aus ganz verschiedenen Milieus auch so kommen, sich so offenbart oder in Dialog tritt. Und das macht ihr ja ganz offensiv. Also die werden ja durch euch angesprochen. Also da kann man sich den Dialog ja entweder nur entziehen und sagt, nee, keine Zeit, keine Lust, keine, was weiß ich. Aber ansonsten seid ihr daran interessiert euch für die. Kriegt ihr dann auch manchmal auch überraschende Kunstbilder zurückgespiegelt? Also was, du hast ja schon gesagt, ihr malt ja gar nicht. Wie sind denn so Ideen von denen, was das Kunst sein könnte, dass ihr da jetzt so eine Künstlerin seid?
Ich denke, wenn wir sagen würden, wir sind Filmerinnen oder wir machen Kino, oder dann wäre dieses Denken in Kategorien gar nicht da. Das habe ich mir schon öfter auch überlegt, also weil man geht ins Kino, man sieht total viel Technik da letztendlich auch, die ja selbstverständlich ist, aber in der Kunst, mit kunstbildender Kunst, hat man sofort Van Gogh, Picasso, oder mit dem sind wir auch schon öfter konfrontiert worden, da bleibt es irgendwie so stehen, also klassische Moderne irgendwie. Und
aber die Schublade funktioniert bei uns einfach nicht. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr, haben wir im Rahmen von einer Serie von 4 verschiedenen Projekten Kunst im öffentlichen Raum, haben wir eine Aktion gemacht, dass wir 56.000 Servietten bedrucken lassen haben mit QR-Codes, und haben dann die Filme, die wir in der Stadt gesammelt haben, haben wir praktisch auf die Servietten dann gespielt. Also es gab 14 Tage lang wechselndes Kinoprogramm, und die Servietten haben quasi die Stadt geflutet. In Imbissbuden, überall konnte man die Servietten bekommen. Und auch das war eigentlich eine künstlerische Arbeit, die Serviette, Gebrauchsgegenstand. Aber trotzdem gab es dann auch, dass Leute, die gesammelt haben und die von uns unterschrieben haben wollen, als kleine Kunstarbeit. Und dass auch das Produkt an sich muss nicht unbedingt dann ganz klar geortet sein als Installation im Museum. Auch das kann in ganz viele verschiedene Richtungen gehen.
Und ich denke, bei den Jugendlichen ist es schon so, dass das halt auch die vielleicht hat das mit der klassischen Kunstvermittlung auch zu tun, dass man, wenn man dann von der Schule aus in ein Museum geht, dann schaut man sich vielleicht doch eher Malerei letztendlich an. Und deshalb gibt es oft genau diese Fragen, was macht ihr mit den Filmen? Was ist das überhaupt letztendlich? Was wir dann natürlich am besten zeigen können, wenn wir eben eine künstlerische Arbeit dann direkt vor Ort haben, mit dem Flyer eben, kommt vorbei, schaut es euch an. Und Aber ich meine, wir fluten ja, so jetzt wie in Göppingen, da haben wir 56.000 Servietten, so viel Einwohner hat diese Stadt quasi geflutet. Wenn wir so unterwegs sind, dann haben wir 1.000 Kontakte ungefähr. Also wir haben die Flyer, die wir verteilen, und da kommen ja nicht dann alle letztendlich in das Museum oder in die Galerie. Aber ich denke, die paar, die kommen, was du früher auch gesagt hast, hat man echt schon ganz witzige Begegnungen auch. Aber für die ist es dann irgendwie so, aha, das kann man auch machen.
Und die Jugendlichen fragen, was macht ihr damit? Und das würde mich auch interessieren. Also ihr kriegt jetzt diese Filme von den Jugendlichen und ihr macht Installationen, ihr macht ja irgendeine Transformation aus dem Vorgefundenen. Wie geht ihr da vor? Also wie arbeitet ihr denn da als Team? Und also das muss ja irgendwie, dieser Prozess muss ja starten. Was habt ihr da für Strukturen für euch so ausgemacht, wie ihr da vorangeht?
Also der Raum, wo wir ausstellen, der ist schon ganz maßgeblich. Also wir gucken uns den Raum an und dann fängt erstmal die Fantasie an, wie könnte der Raum gefüllt sein. Also im Künstlerhaus Dortmund, da hatten wir eigentlich das erste Mal True Fiction gezeigt und da war in der Mitte eine Säule von dem Raum und dann ist irgendwie so die Idee entstanden, dass eben diese Projektionsplatten wie aus dieser Säule so rausbersten und dass so eine Art Cloud um diese Säule rum entsteht. Und ja, also so ist der Raum eigentlich schon total bestimmend auch erstmal.
Und ich denke, das ist auch so eine Arbeitsweise, die natürlich haben wir Arbeiten, die wir immer wieder zeigen, also eben wie dieses True Fiction, diese Multiscreen-Installation oder wie die QR-Codes, die in verschiedensten Transformationen dann zu sehen sind. Aber das ist auch das, was uns interessiert, diesen auf einen Raum, auf eine Architektur, auf eine Begebenheit, auf eine Stimmung. Es ist wahrscheinlich so eine Mischung auch aus allen zu reagieren und die erst einmal aufzunehmen, um dann zu überlegen, was reizt uns an dem Raum, was könnte man da machen.
Also letztes Jahr haben wir bei einem Festival in Pforzheim mitgemacht und hatten dann, das ist eine Citykirche, die tagsüber auch auf ist, und hatten dieses True Fiction hinterm Altar praktisch installiert und das hat ganz tolle Kirchenfenster und da haben wir zum Beispiel auch die Farben von den Filmen wirklich nochmal erhöht, dass dieses Bunte als zeitgenössische Schiene zu den Fenstern einfach auch nochmal so lebendig wird und da war das auch total bestimmend irgendwie der Ort.
Plus, also wie ich schon gesagt habe, Technik, wir sind jetzt nicht so die Technikfrickler, wir haben ganz toll Unterstützung und einfach auch Inspirationsquelle über Leute, mit denen wir teilweise schon seit Jahren, aber auch ja neu suchen, zusammenarbeiten. Bei der True Fiction ist es der Philipp Contaglada, der Theaterprojektionen macht und da immer ganz tolle technische Ideen und Umsetzungen und räumliches Vorstellungsvermögen plus ja totale Erfahrung letztendlich hat und der uns jetzt schon seit Jahren begleitet, mit dem wir gestartet haben als Support, als Ideengeber, als Impulsgeber auch. Und mittlerweile hat sich das einfach auch ausgeweitet, dass wir in ja verschiedenste Leute letztendlich haben, mit denen wir gerade so technische Sachen dann auch ausbaldovern und rumspinnen können. Wir haben auch zum Beispiel aufgehört, selber zu schneiden, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass der Blick von jemand anders, der das Material jetzt nochmal komplett neu sortiert, neu zusammenschneidet, mit dem wir erstmal eigentlich über, wie soll das aussehen, was interessiert uns, was wäre der Fokus letztendlich, also zum Beispiel was ganz Unmittelbares, jugendliche Sprache auch, so wie kann man das auch filmisch zeigen, hat man gerade für Konstanz war das, hat man einen Seekontainer in der Stadt stranden lassen und kreisen lassen. Den haben wir mit einem Videoscreening bespielt. Das war, ist echt eine total schöne Arbeit auch geworden, die super zum Bodensee gepasst hat. Also ein unmittelbarer Zugang letztendlich, auch einfach den Seekontainer aufgemacht und man konnte sich den Film anschauen. Und da hat der David Fabra für uns geschnitten. Also jemand, der eigentlich für die Werbung auch mehr arbeitet. Und das ist auch ein ganz interessanter Blick gewesen für uns auf das Material, plus auch natürlich die Art und Weise, wie man schneidet.
Aber das ist für mich also doch ganz interessant, Ihr habt gesagt, ihr habt ja Malerei studiert und du hattest vorhin schon gesagt, so in deiner eigenen Arbeit, du hast irgendwie eine Webseite gemacht und das geht ja schon so im Bereich von so einer partizipativen Netzkunst. Wo habt ihr denn die Fähigkeiten her? Also habt ihr euch das alles selber beigebracht, dass ihr jetzt Schnitt gemacht? Habt ihr das im Studium auch gelernt oder habt ihr das über die Leute gelernt, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also wie habt ihr euch denn da diese ganze, also auch wenn ihr sozusagen, ihr seid gar nicht so die Technik-Freaks, aber ihr habt ja irgendwelche doch Technikaffinitäten, weil ihr musstet rauskriegen, wie kriege ich die ganzen Videos von den Herren? Also zum Beispiel, ich würde schon sagen, dass ihr so eine ganz okay Technikaffinität habe, aber ich glaube, ich habe noch niemals Bluetooth benutzt. Also ich weiß theoretisch, wie das benutzt, also funktioniert, aber ich habe das selber noch nie gemacht. Also selbst so ganz niedrigschwellige Dinge muss man ja erstmal überhaupt irgendwo herkriegen, sich überlegen, wie mache ich das und sich aneignen. Wie seid ihr da vorgegangen oder was habt ihr da mitgebracht?
Also im Studium das Schneiden lernen letztendlich, aber es ist durch das Tun. Ich denke, es ist wirklich Learning by Doing. Wir scheitern doch auch grandios, weil wir einfach merken, okay, wenn man jetzt schon lange nicht mehr geschnitten hat, neues Programm letztendlich, Update gekommen ist, steht man einfach wieder Ochs vorm Berg und denkt, oh, wie jetzt nochmal? Und ich denke, das ist schon auch mit ein Grund, wie wir versuchen, jetzt auch in unserer Teamarbeit letztendlich, aber auch für unsere generell künstlerische Arbeit, Menschen zu finden, die etwas echt gut können, weil wir für uns auch merken, oh, man kann unheimlich viel Zeit damit lassen, sich erstmal wieder da reinzufuchsen. Aber das ist jetzt gar nicht Sinn und Zweck für die Arbeit. Dann das bringt einen gar nicht so viel weiter, außer dass man dann vielleicht sagen kann, yes, man hat selber gemacht. Aber dadurch, dass wir eigentlich gerade, was die künstlerische die Arbeiten dann letztendlich die Installationen anbelangt, das sind wir ja eher in einem Konzeptbereich auch, dem wir agieren, wo es eigentlich nur logisch ist, sich dann Menschen zu suchen, die das einfach richtig gut können.
Aber da steht ja auch wieder die Kommunikation total im Vordergrund, dass wir merken, wir sind an einem Punkt, wir brauchen was, dass wir dann recherchieren, wer könnte das sein, und dann entstehen wieder neue Kontakte, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit. Es ist so, wie wir nicht introvertiert im Atelier arbeiten, ist auch da, werden die Netzwerke immer größer und es kommen auch immer wieder dadurch neue Leute dazu, wenn wir auch auf neue Phänomene stoßen oder wenn uns was wichtig ist. Also es geht gar nicht so theoretisch drum, ich bin perfekt darin und das setze ich jetzt ein, sondern ich möchte gern was erreichen, wie erreiche ich das? Und entweder man hat dann die Fähigkeit oder man kontaktet eben, um da jemand Neues auch mit ins Boot zu holen.
Und das Kontakten ist ja, glaube ich, auch generell wichtig. Also ihr müsst Leute kontakten, weil ihr mit deren Produkten und mit deren Wissen und Einstellungen ja selber wieder weiterarbeitet. Aber ihr müsst ja auch Leute kontakten, um überhaupt Orte zu finden, wo ihr ausstellen könnt. Also dieses irgendwie in Kontakt mit anderen sein ist ja anscheinend, also für euch im Speziellen, aber ich denke, für jeden, der irgendwie als Künstler arbeitet, glaube ich, unglaublich wichtig, oder?
Total. Also das ist der Part, der uns einfach auch leicht fällt, und ich denke, das ist ein großer, großer Vorteil. Und was auch noch ist, ich glaube, das irritiert viele oftmals, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt mit einem Editor oder so zusammenarbeiten, dass wir jemand mehr oder weniger ziemlich freie Hand lassen und erstmal sagen, hey, das ist das Material, mach was, und wir reden dann quasi darüber und schauen eigentlich erst im Nachhinein, was ist das geworden? Diesen Freiraum letztendlich auch zu geben und zu lassen und gar nicht so einen Stempel von vornherein aufzudrücken, ist, glaube ich, auch von uns beiden so ein Loslassen können. Also dass wir jetzt nicht so verbissen einer künstlerischen Richtung anhängen und sagen, nee, also es muss genau in die Richtung gehen. Wir sind da eigentlich sehr neugierig und offen, und es hat sicher was mit der Teamarbeit zu tun, dass wir nicht drauf pochen, es gibt eine Autorenschaft, es gibt nicht so den Stempel irgendwie von einer Person, das ist ja auch nicht das normale Künstlerbild letztendlich auch ist. Und so ist es für uns auch super spannend und toll, andere Leute mit ins Boot zu holen und erstmal auch zu sehen, ja, was haben die für eine Idee dazu?
Das ist auch unsere Erfahrung. Also wir haben am Anfang schon auch bei vielen Wettbewerben haben wir mitgemacht oder Ausschreibungen und haben eigentlich immer Absagen gekriegt, weil wir einfach gemerkt haben, das Verschriftlichen und weil es halt doch auch sehr konzepthaltig oder lastig ist und jetzt nicht gleich so viel also Bilder hergibt, sondern es sind Visionen und wo wir einfach gemerkt haben, das ist gar nicht unser Ding. Also dieses, wenn wir eine Idee haben, dann die Leute direkt zu kontaktieren, das ist eher unser Weg.
Ja, wobei ich glaube, ich würde sagen, wir haben uns da vielleicht eher professionalisiert. Wir haben einfach gemerkt, was liegt uns, wo sind wir bei uns und wo können wir auch echt gut überzeugen. Und auf das Pferd letztendlich mehr zu setzen, als es auch so ein klassisches Künstlerbild im Kopf zu haben. Naja, man muss bei irgendwelchen Wettbewerben mitmachen, es wäre irgendwie gut, die und den Punkt in der Biografie zu haben. Nachdem wir eben so viele Absagen kassiert haben, haben wir irgendwie gemerkt, diese ganzen strategischen Punkte, die man jetzt als Künstler in unserer Generation schon haben hätte sollen oder irgendwie müsste, das haben wir sowieso nicht und dann können wir uns davon gleich komplett befreien. Und da sind wir, glaube ich, auch mehr zu uns gekommen, auch was uns liegt und wie wir ticken letztendlich auch.
Ich meine, manchmal gibt's das schon, aber ihr habt auch ganz oft auch Arbeiten, wo ihr nicht so ein klassisches Kunstwerk habt, was jemand einfach kaufen kann und sich ins Wohnzimmer hängt. Also manchmal schon. Also zum Beispiel QR-Code, sie könnte jetzt auch schon kaufen und auch bei mir.
Von Editionen, genau.
aber ich meine, so True Fiction, das ist schon ein bisschen schwer. Also ich kaufe jetzt mal hier eure Videoinstallationen, tu die mir hier in die Küche. Das funktioniert ja weniger. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr unbedingt von den Verkäufen unglaublich reich werden könntet oder vielleicht, ich würde es euch wünschen, wie macht ihr, müsst ja auch von irgendwas leben, also wie ist es wie in der Musik, dass auch kleinere Musiker mittlerweile einfach auch dieses, ich mache Konzerte, ich mache dieses, also dass auch da sich dieses ändert unter Umständen, wie Künstler da sein, oder ist es schon so, dass ihr auch immer wieder auch guckt, dass ihr irgendwelche Stipendien bekommt und dass das eine Möglichkeit ist, da überhaupt mit seiner Kunst auch, also ihr müsst ja essen, ihr habt Familien, ihr wollt, also wie kriegt ihr das gebacken, wie vereint sich das mit eurem Selbstentwurf?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema immer gewesen, ist es noch. Und ich denke, wir sind da auch auf einem echt super Weg mittlerweile. Wir hatten immer Jobs nebenher, also das heißt eben an der Uni, an der AK gearbeitet, Lehraufträge oder in Jugendkunstschulen, was einfach Teil unserer Biografie letztendlich auch ist und war. Und aber da bleibt natürlich irrsinnig viel auf der Strecke, also um wirklich, klingt jetzt komisch, aber professionell in diesem Kunstbusiness letztendlich auch, was es ja auch ist.
Den Markt.
Genau, das habe ich jetzt wollen vermeiden. Okay.
Ich aber, war's.
Nee, alles gut. muss man einfach seine ganze Energie und seine ganze Zeit reinsetzen. Und ich denke, wir haben durch dieses Hybride, was wir machen, also einerseits dass wir Jugendliche kontaktieren. Uta hat schon Touch and Go letztendlich gesagt. Also das sind ja auch Begrifflichkeiten letztendlich, die jetzt in der Sozialarbeit oder in der kulturellen Bildung, das sind alles so Schlagwörter, wo wir inhaltlich auch ziemlich gut reinpassen, wo wir auch durch Recherchen gemerkt haben, in der Stadt, die Kulturämter zum Beispiel, die splitten sich auf. Es gibt das Amt für kulturelle Bildung im Sinne von Qualifizierung und Weiterbildung. Das sind alles Töpfe, die für uns super interessant sind und passend sind und wo wir uns eigentlich zum größten Teil darüber finanzieren. Das heißt, dass wir in Kooperation mit der Stadt, mit städtischen Einrichtungen, mit Trägern und sozialen Institutionen unser Handyfilmprojekt letztendlich laufen lassen. Und dann in Kooperation auch mit einem Museum oder mit einer Galerie, städtischen Galerie, dann auch diese Verortung in den Kunstkontext machen. Also eigentlich haben wir das, was uns vielleicht immer so ein bisschen gehandicapt hat, weil wir in eine Richtung partizipative Medienkunst, so nach dem Motto für alle, was ist das, was macht ihr, wie schauen eure Bilder aus? Also es können ja auch mediale Bilder letztendlich sein, also das Konzepthafte, was immer so ein bisschen ein Pferdefuß letztendlich war, um irgendwo punkten zu können, haben wir für uns super umdrehen können und lernen durch diese, also jetzt in Hannover, ich weiß nicht, mit wie vielen unterschiedlichen Einrichtungen wir zusammenarbeiten. Wir waren letztens in einer integrativen Percussion-Gruppe, in einer inklusiven Percussion-Gruppe unterwegs, also super spannende Begegnungen, die für uns total bereichernd sind, die jetzt mit unserem klassischen Kunstfeld erstmal gar nichts zu tun haben.
Wie war denn? Entschuldigung.
Ja, das heißt, wir haben praktisch ein Konzept entwickelt, das wir in der Stadt anbieten. Und wir haben das letztes Jahr in 4 verschiedenen Städten gemacht. Und das Schöne ist, dass es jedes Mal wieder völlig anders aussieht. Das ist jetzt nichts, was dann so transplantiert wird in die Stadt und jedes Mal ziehen wir das durch. Und dadurch kriegt man dann so eine Routine und macht es halt und es ist ein Job, sondern es je nachdem, wo wie die Stadt tickt, kommen wir dann auch an ganz unterschiedliche Kooperationspartner ran oder auch Museen oder Kunstverein. Und das ist das Spannende. Das ist quasi wie ein bildhauerisches Projekt, was sich dann erst formt durch den Dialog auch eigentlich wieder.
Eine klassische soziale Plastik, oder?
Ganz genau. Ja. Die Fahne wollen wir auch hochhalten. In jedem Fall.
Kunst für alle. Aber ihr seid ja auch genau in so einem Projekt. Erzählt doch mal ein bisschen, wie das jetzt die Woche war in Hannover. Also was habt ihr denn für Erlebnisse gehabt und wo wart ihr? Ihr habt schon gesagt, dass ihr quasi Scouts hattet, die für euch schon Videos gesammelt haben. Da wäre ich einfach, fände ich ganz schön, wenn ich einfach noch so ein bisschen mal höre, wie so eine Woche so vonstatten geht. Also abgesehen, dass ihr viel Fahrrad fährt, das habe ich eben schon im Gespräch beim Kaffee, also beim Tee und Kuchen gehört.
Genau, wenn wir in der Stadt ankommen, wir gucken natürlich, dass wir eine Wohnung haben, eben über Airbnb oder so, dass wir wirklich auch ein Stück da sind und nicht irgendwie so fremd, anonym in einem Hotel wohnen. Das heißt, wir haben hier auch so einen Rückzugspunkt, haben uns Räder organisiert, dass wir mobil sind, dass wir wirklich auch die ganze Stadt, dass wir da eintauchen können, gut rumkommen. Und dann ja fahren wir eigentlich erstmal los, um so ein bisschen die Stadt kennenzulernen.
Und wir machen es auch so mittlerweile, dass wir im Vorfeld, also hier in Hannover war es ganz schön, diejenige, die jetzt das Projekt mit uns, also Engel initiiert hat und finanziert, vor allem auch die Franziska Schmidt, die hat Anfang Dezember ein Werkstattgespräch gemacht, wo alle Player letztendlich, die soziale und kulturelle Institutionen in der Stadt, an einen Tisch zusammengebracht hat, haben wir unser Projekt vorgestellt. Das war ein ganz tolles ein Workflow, letztendlich ein super Aussieb und Verfahren, weil von den 25, die am Tisch saßen, haben letztendlich 6 sich bereit erklärt, sagen, super, wir machen mit. Keine Ahnung wie, aber jetzt schauen wir einfach mal. Da haben wir die einzelnen Institutionen und Leiter und Leiterinnen abgegrast. Da waren wir im März für eine Woche da, haben Gespräche geführt, wie könnte das aussehen, was gibt's eigentlich, was braucht ihr? Habt ihr schon immer mal Lust gehabt, irgendwie so eine Art Medienprojekt zu machen? Oder ja, und das ist ja dann auch ganz schön, dass jemand hat total eine Affinität zu Videofilmen sowieso. Und es wird jetzt zum Beispiel im Kulturtreff in Hainholz so sein, dass wir im Juni ein Screening aus den verschiedenen also Fenstern quasi machen, so eine Art Schaufenster mit Handyfilmloops. Das ist sicher deshalb auch so passiert, weil der Leiter in dem neuen Haus gesagt hat, wir haben nicht so viel für Jugendliche, wir merken irgendwie, wir müssen rausgehen und das wäre ein optimales Projekt, um das zu machen. Die haben einen riesengroßen Platz, einen ganz schönen vor der Einrichtung und das sind immer total für Jugendliche, also liegt es total nahe, das quasi rauszuspiegeln. Und so ist das jetzt zum Beispiel entstanden oder in einer anderen Institution, wie ich gerade früher gesagt habe, waren wir in einer inklusiven Percussion-Gruppe, wo wir letztendlich auch unser Projekt vorgestellt haben, das ist über Klatschen hat es funktioniert. Da waren wir auch mal ziemlich gefordert, weil wir eigentlich ja auch schon sehr gewohnt sind, über unser Projekt zu reden. Aber da ging es natürlich drum, das dann auch perkussiv zu machen. Also wir sammeln Handyfilme, das erstmal zu klatschen, während man spricht. Und das war eine irre Herausforderung, aber klasse. Sind die unterschiedlichsten Begegnungen, die wir im Vorfeld letztendlich so ein bisschen einkreisen. wer macht mit, was könnte das sein? Und dann umgezielt, wie zum Beispiel jetzt da in, was jetzt am heute stattfindet, da waren wir im Freizeitheim Fahrenwald, da war eine FSJlerin, die Hanna Genetou, die ist total medienaffin und hat gemeint, super, ich sammle auch, ich finde das klasse und ich frage alle meine FSJlerinnen, ob die nicht auch Lust haben mitzumachen. Wir haben da eigentlich einen Stein ins Rollen gebracht, die macht die ganze Veranstaltung, das ist quasi fast ihr Abschlussprojekt, also super. Und so unterschiedlich sind dann natürlich auch die Begegnungen und Institutionen.
Ja, mal sind wir die Akteure oder eigentlich nur Impulsgeberin, dass dann ganz autonom eine Aktion oder ein Event entsteht.
Gestern Abend war ja auch hier im Kunstverein eine Veranstaltung. Was war das? Oder habe ich das falsch verstanden?
Doch, doch, das war im Kunstverein. Da waren wir eingeladen oder zu Gast im Jungen Kunstclub, der Kunststoff heißt. Und die Leiterin davon, die ist auch bei dem Werkstattgespräch im, die haben wir dazu gebracht im Dezember. Und daraus hat sich jetzt auch, haben sich zwei Sachen entwickelt. Wir haben gestern, waren wir auch sammeln, im, da hat es eine Performance gegeben und wir haben nebenbei Handyfilme gesammelt. Das war echt auch ein total schöner Abend. Wieder back quasi to the roots, rein in den Kunstverein, was super ist. Also dass es einfach sich so mischt auch, das macht uns auch Spaß und hält uns auch letztendlich so eine Power oben, weil, wie gesagt, wir sind von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends letztendlich unterwegs, entweder in den verschiedenen Einrichtungen oder eben auf der Straße unterwegs. Und das jetzt so eine Woche durchzupowern, da muss man schon immer auch schauen, dass man da irgendwie, ja, das quasi seine eigene Power oben hält. Und das hilft natürlich, je unterschiedlicher die Begegnungen sind. Und das machen wir schon im Vorfeld eigentlich auch aus.
Das heißt, nach so einer Woche hier in Hannover braucht ihr erstmal eine Woche, um auch erstmal wieder auszuschnaufen. Oder was macht ihr, wenn ihr nicht hier eine Woche da seid? Also wie sieht euer normaler Alltag aus? Dann seid ihr angestellt bei irgendwelchen Universitäten oder Lehraufträge, wie ihr das vorhin gesagt hattet?
Nicht mehr.
Okay.
Also wir haben unser letztes Angestellten-Dasein war in das Forschungsprojekt, was wir mit der Zürcher Hochschule der Künste gemacht haben. 2 Jahre lang ging das. Und jetzt haben wir einfach für uns auch entschieden, wir wollen über das Handyfilmprojekt letztendlich uns wirklich fulltime da auch widmen. Und es gibt genug zu tun. Wir sind gerade dabei, eine Publikation zu machen über unsere Arbeit. Wir entwickeln gerade eine neue Arbeit, die, wo sich's rein um die Audiospur der Filme dreht, die wir bislang sehr vernachlässigt oder gar nicht beachtet haben, weil das so ein riesen Qualitätsunterschied zur Filmspur ist. Da haben wir jetzt jemand gefunden, die studierte, glaube ich, nicht mehr, das weiß ich jetzt gar nicht, hat Ethnologie studiert und dadurch das Transkribieren natürlich auch gelernt. Die transkribiert gerade aktuell unser komplettes Handyfilmarchiv. Also das ist echt ein richtiger Job.
Das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich ja auch Interviewforschung mache und das ist eine Knochenarbeit, das Transkribieren. Also
daraus wird eine neue Arbeit entstehen, da sind wir gerade dabei. Die werden wir in Klagenfurt auch an dem Kongress zeigen, im Museum Moderner Kunst.
Ja, also nur ganz kurz als Zwischen, wir sind ja, also wir drei werden im Herbst in größeren Rahmen nochmal zusammenkommen, weil es gibt eine Tagung in Klagenfurt im Oktober, die sich um Bewegtfilme und Forschung oder auch künstlerische Ausformung handelt und da seid ihr auch mit einer Ausstellung dabei.
Genau, und da werden wir diese Arbeit eben zeigen. Gibt es die Akquise, die?
Ja, also zurzeit sind wir jetzt auch gerade dran mit der Uni Stuttgart. Da haben wir jetzt angefragt, zwecks einer Kooperation mit Informatikern, weil das auch wieder ein ganz anderer Bereich ist, um eben unser Archiv, um nochmal mit unserem Archiv ganz anders arbeiten zu können. Und da laufen jetzt auch die nächsten Wochen die ersten Gespräche, ob wir eventuell das als studentisches Projekt anbieten, dass wir praktisch auch da heißt es wieder loslassen, vielleicht gar nicht mit einer spezifischen Fragestellung, das wollen wir, sondern einfach sagen, das ist unser Archiv und da auch gemeinsam eben mit den Studenten irgendwie gemeinsam Ideen entwickeln. Aber das interessiert uns natürlich schon auch. Also wir sind immer wieder dran, auch eine Arbeit, dass praktisch mal in eine Box vielleicht seinen Film einspielen kann und der erscheint dann unmittelbar an der Wand. Also nochmal so dieses Direkte irgendwie, so ein Circle entstehen zu lassen und da eigentlich auch mal zu gucken, ob man das vielleicht als Projekt eben mit der Uni zusammen macht.
Ja, und denn überhaupt das Archiv, das das ist da, das ist online. Wir schlagen uns permanent mit so einer, ja, verschlagworten wir das, ja, nein. Wie gehen wir überhaupt mit den ganzen Daten um letztendlich? Wie öffnen wir das oder eben nicht? Wecken wir da eher schlafende Hunde? Weil also wir sammeln die Filme ja ohne, dass wir... Also wir
Zivilrechte uns ein.
Genau, wir kriegen die geschenkt quasi, aber es kann jederzeit natürlich sein, dass jemand sagt, der Film soll raus, kein Problem. Wir haben ja die Kontaktdaten quasi, das können wir ja machen, aber das ist ja jetzt auch schon wieder ewig her. Vielleicht taucht ein Film plötzlich irgendwo auf in einem Museum, eine Person sagt, du, ich habe dich da drauf gesehen, was ist denn das? Also wir bewegen uns da ja in einer Grauzone, die aber natürlich nicht minder spannend ist, weil da geht's ja auch um Fragestellungen, wann gebe ich was her? Für was gebe ich was? Muss ich denn diese Bildrechte quasi permanent und überall, wie wende ich die an? Jetzt am Montag waren wir in der Schule zum Beispiel auch und haben mit der Rektorin lange gesprochen. Die meinte, Handys sind verboten, Handys ist tabu, so können wir nicht mehr damit umgehen. Wir müssen einfach schauen, wie können wir das integrieren in den Unterricht. Und die Lehrerin, die da mit uns zusammengearbeitet hat, das war auch ganz toll, die hat sagt, ja, ihr habt 2 Stunden, ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt, ihr könnt auch nur 10 Minuten, schaut, was passieren wird, was machen die Jugendlichen. Und wir haben dann die volle 2 Stunden ausgenutzt, letztendlich haben unsere Arbeit vorgestellt, haben Handyfilme gesammelt, mitten in der Schule. Also das geht
die
also
Handys verboten
doch,
sind.
Es geht also doch. Die Lehrerin hat ganz charmant gemeint, so ihr Lieben, jetzt dürft ihr eure Maschinen rausholen. Und die haben sich alle dran gehalten, haben ihre Maschinchen rausgeholt, haben dann uns Filme geschickt, haben über die Filme gesprochen und dann war irgendwann mal auch klar, so, die Maschinen werden wieder eingepackt, haben sie auch alle dran gehalten und ja, dann sind wir wieder nach 2 Stunden abgezwitschert und haben eben, ja, haben einige Filme gesammelt, plus auch natürlich für uns die Erfahrung gesammelt, dass das total notwendig ist, das zu öffnen und eben nicht zu tabuisieren. Und
ich meine, das ist jetzt auch ein Bereich, wo ich natürlich mit dem eigenen Interesse drauf gucke. Und natürlich, ich mache meine Dissertation über Handyfilme. Ich bin ganz, ganz scharf drauf zu sehen, wie sich Filme verändert haben oder auf dieses Archiv zuzugreifen. Und das ist für euch, glaube ich, auch, ich meine, ich denke, ich kann mir vorstellen, so eine Art Verantwortung auch mittlerweile mit dieser Masse an Filmen, die ihr da gesammelt habt. Also weil ihr, jetzt habt ihr ja vorhin ja auch schon gesagt, also man sieht schon irgendwie so eine zeitliche Veränderung in der Mode und auch so einer kulturellen Ausprägung, wie sich Jugendliche irgendwie in einer bestimmten Zeit verhalten. Und da sind so 2 Fragen. Also zum einen auf die Objekte, haben sich, also abgesehen von der Pixeligkeit oder haben sich denn überhaupt diese Filme über die Zeit, in der also verändert? Also werden andere Dinge gefilmt und sind oder erzählen euch die Jugendlichen auch andere Geschichten? Oder ist eigentlich doch immer sowas sehr Ähnliches, nur die Qualität verbessert sich?
Also ich denke, es gibt ganz interessante Rückkopplungen auf aktuelle Geschehnisse und Begebenheiten. Das Beispiel, was mir dazu immer einfällt, ist, als Michael Jackson gestorben ist. Da waren wir gerade in Mannheim am ein Projekt, eben das Projekt machen und Handyfilme sammeln. Und wir haben total viele Filme bekommen, wo so der Moonwalk von so 12- bis 14-Jährigen und Thriller irgendwie gelaufen ist und dazu so halt diese Michael Jackson-Bewegungen gemacht worden sind.
Fußball-Weltmeisterschaft, ist klar. Da tauchen auch wieder in dem Jahr ganz viele Filme auf. Oder Silvester, also solche saisonale Geschichten, die tauchen natürlich immer auf. Und wenn irgendwie ganz besondere Events sind.
Aber was ich damit sagen wollte, ist einfach auch interessant zu sehen, dass die Jugendlichen, die haben nichts mit Michael Jackson zu tun. Das ist ja überhaupt nicht deren Welt und deren Musikgeschmack letztendlich gewesen. Aber dass sich das abfärbt. Und so, finde ich, sieht man auch an gewissen, also wie gefilmt wird letztendlich, also wie halte ich die Kamera, was mache ich für einen Schwenk, was für Perspektive nehme ich ein. Also ich finde, das sieht man schon so eine ja, vielleicht Professionalisierung auch, weil natürlich die Kameras ja so gut sind und es so gut wiedergeben, glasklar und irgendwie teilweise ja auch durch Bildstabilisatoren ruckelfreier, dass damit schon gearbeitet wird auch.
So, dass es einerseits so eine saisonale Prägung gibt, die sich wahrscheinlich über die Zeit oder die Jahre immer wieder auch durchzieht.
Motive, genau. Genau.
Und das ist aber gleichzeitig auch so eine, also man lernt von Medienvorbildern. Also, weil man es vielleicht besser umsetzen kann oder weil die Technik besser geworden ist.
Und weil du auf jeden Fall, und weil du es fragst, was für Gespräche, also ob sich das verändert hat, da ist zum Beispiel die Bildrechte, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der klasse letztendlich ist. Also früher haben uns Jugendliche nie gefragt, so was, ja schon, was macht ihr damit, was passiert damit, das schon, aber es wurden Filme rausgegeben, wo natürlich 5, 6 andere vielleicht auch mit drauf sind, die jetzt nicht gerade nebendran stehen, als der Film geschickt wird. Und das ist mittlerweile immer die Frage auch, was macht ihr damit? Oh, ich habe Filme, da ist jemand anders drauf, der will das vielleicht nicht. Also da merkt man schon auch, wie das durchsickert. Also was passiert letztendlich mit dem Material? Ich habe die Verantwortung über den Handyfilm, wo jemand drauf ist, den ich gefilmt habe, den ich aber gerade mal eben nicht schön fragen kann. Und das finde ich schon noch interessant. Also das Bewusstsein ist da.
Ich meine, ihr stellt die Filme ja auch zum Teil online. Mhm. Das heißt, da sind ja auf jeden Fall auch irgendwelche Leute drauf, die sich entweder gar nicht bewusst sind, dass sie jetzt irgendwo online zu sehen sind. Mhm. Wo es auch für euch im Nachhinein richtig Ärger geben kann, im schlimmsten Fall, oder? Also ist das für euch ein Problem? Also oder habt ihr das als Problem gefasst? Oder würdet ihr sagen, wir schauen mal, bis es zum ersten Mal passiert? Oder müsst ihr da auch andere Wege finden, wie ihr damit umgeht?
Also ich meine, wir haben eben unsere Internetseite und unser komplettes Archiv ist auf unserer Seite. Aber die Internetseite ist natürlich nicht so publik. Also wer kriegt die? Die steht natürlich drauf, wenn wir eine Einladung haben oder so. Aber jetzt haben wir seit Montag eine Facebook-Seite am Start. Das heißt, die sind ja dann auch verlinkt. Das heißt, es kommen noch mal viel mehr Leute, haben auch noch mal Zugriff oder Einblick in unser Archiv. Und das ist für uns schon auch die Frage, ob dadurch eben wir damit konfrontiert werden, dass da eher auch Widerwillen oder Anfragen kommen, warum sie da drauf sind. Mhm.
Bis dato war es nämlich so, dass, also wir geben ja unsere Visitenkarte und unsere Telefonnummern quasi her. Das heißt, wir sind jederzeit, kann man zu uns irgendwie wieder Kontakt kriegen. Und in den 9 Jahren war das 2-mal der Fall, dass uns jemand geschrieben hat und gesagt hat, hey, bitte den Film raus aus dem Archiv. Möchten nicht, dass der weiterhin bei euch ist. So natürlich sofort machen. Aber wir bewegen uns, wie ich früher gesagt habe, in einer Grauzone. Und im Grunde, also wenn man sich das weiter überlegt, ist es schon so, dass wir letztendlich darauf warten, dass entweder schon alles gut gehen wird, so eine fatalistische Haltung, beziehungsweise ja, bis vielleicht mal wirklich dazu kommt, dass jemand, dessen Film wir vielleicht vor 7 Jahren gesammelt haben, sagt, hey, was ist das jetzt hier? Also das kann passieren. Aber es beeinflusst uns eigentlich nicht, weil sonst könnten wir das ganze Projekt sofort stoppen. Also wenn wir anfangen würden, nur uns über das Gedanken zu machen, ist es vorbei.
Und ich meine, ihr habt ja tatsächlich aber auch so richtig einen Front eigentlich auch, mit dem ihr also ein bisschen wuchern könnt. Weil da doch tatsächlich auch einiges zustande gekommen ist und was auch bewahrt werden muss. Wie geht ihr mit so Dingen um, dass irgendwie auch die Daten bewahrt werden müssen? Und ich meine, wahrscheinlich, ich weiß ja gar nicht, ihr müsst die auch speichern, ihr müsst vielleicht auch unter Umständen mal das von der einen in ein anderes Format oder auf ein anderes Speichermedium übertragen. Das sind ja auch so Sachen, die durchaus Museen auch gerade umtreiben, Archive umtreiben. Wie gehe ich denn damit um? Die nächsten 2, 3 Jahre wird das kein Problem sein, aber ihr werdet das Archiv ja wahrscheinlich auch noch die nächsten 10 Jahre mit euch, ja 20 Jahre, oder wahrscheinlich wird sogar das Archiv euch sogar noch überdauern, ja. Ist es was euch beschäftigt, oder seid ihr momentan erstmal so auf dem Jetzt, um sozusagen überhaupt eure Arbeit jetzt schaffen zu können?
Also da arbeiten wir bestimmt nicht auf die Zukunft hin, zumal wir da gar nicht so informiert sind, was da für Tendenzen auch irgendwie sind. Also ich denke, in dem Moment, wo es wieder Änderungen gibt, müssen wir natürlich darauf reagieren. Und da werden wir uns auch wieder was einfallen lassen müssen, damit wir die Daten einfach sichern.
Der erste Schritt ist sicher der, jetzt mit der Stuttgarter Uni und den Informatikern darüber anzufangen, da eine Kooperation, die Gedankenaustausch, was können wir machen? Also wir haben das auf mehreren Festplatten gesichert letztendlich. Es ist auf unserem Server, es ist online. Aber wie man dann noch weiter in die Zukunft denken kann, das holen wir uns jetzt quasi eben dadurch erst ein. Oder überhaupt ist das Archiv, das rückt jetzt erst irgendwie auch so mehr und mehr in den Fokus. Natürlich auch, weil das unheimliche Datenmengen sind, allein schon die immer die neuen Filme hochzustellen, das zu verarbeiten, das in unser Handy Film Roh-Archiv einzuarbeiten, das jetzt kommt das Audio noch dazu. Also es ist schon echt ein Wust und das da gilt schon auch wirklich, dass das alles clean und sauber ist, damit man, weil es ein immer größerer Schatz letztendlich auch ist. Und anfangs hat es da irgendwelche Doppelungen gegeben. Was ist jetzt da? Warum ist denn das jetzt doppelt drin falsch einsortiert? Und das kann man sich ja, je länger man etwas macht, immer weniger erlauben, weil man immer weniger Überblick natürlich hat. Und ich denke, da hinken wir sicher auch so ein bisschen hinterher. Und dann so, da müssen wir uns jetzt mal drum kümmern. Oder das kommt jetzt eigentlich so erst auf.
Ja, aber da ist die Kommunikation wieder gefragt, dass wir uns die Spezialisten, die neue Kooperationspartner einfach suchen.
Werdet ihr die Transkription auch online stellen oder lasst ihr erstmal bei euch, ich meine, ist ja auch sozusagen Material, mit dem ihr auch sozusagen für die nächste Zeit auch weiter unter Umständen auch in den Kunstkontext wieder mit reingeht, oder?
Gute Frage. Also wir werden unser Archiv, das wir so haben, also jetzt quasi wirklich physisch bei uns, da haben wir das natürlich, die Audiospur, die Transkription, aber wie wir das jetzt online handeln werden, das hängt auch damit zusammen, dass okay, wie teilen wir, also momentan ist es ja auf unserer Seite so, dass man sieht so die künstlerischen Arbeiten und dann scrollt man runter und runter und runter und runter und das hört quasi nie auf, vermeintlich, weil da immer die Filme dann quasi nachgeladen werden. Und das gefällt uns eigentlich auch ganz gut, weil das ist diese Bilderflut, da kann man wirklich voll richtig reintauchen auch. Aber wir fragen uns natürlich auch, ist es so spannend, wenn man damit arbeiten möchte? Könnte es vielleicht sogar sein, dass man, indem man selber Kategorien erfindet, dass da plötzlich neue Zusammenhänge letztendlich entstehen? Haben wir auch in Zürich gemerkt, in der Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, dass wir eigentlich ein riesengroßes Archiv haben. Aber wie kann man das verwerten? Wie können Wissenschaftler damit arbeiten auch? Und das ist etwas, was uns schon interessiert, weil es ist ja immer so sehr schade, wenn man etwas angelegt hat und das hat dann nur für einen selbst den Nutzen. Also da, ich denke, da haben wir schon auch den Anspruch, dass das ist einfach auch schön, wenn man das teilen kann wieder. Und das ist ja auch ein Wissen letztendlich, das da gespeichert ist.
Kann ja auch ein Impuls für die Wissenschaftler sein, weil wir haben keine Metadaten. Das heißt, Wissenschaftler arbeiten ja vorwiegend eben auch mit den Metadaten. Aber wenn sie so ein Archiv von Tausenden von Filmen haben, entstehen vielleicht ja auch neue Forschungsmethoden, dem Material irgendwie näher zu kommen.
Ich glaube, wir haben eine Menge, also ich habe auf jeden Fall eine Menge von euch gehört und ich habe das Gefühl, das ist auch so jetzt so ganz rund und ich würde auch denken, dass wir uns eher anschauen, was ihr in nächster Zeit auch macht, weil ich hoffe, dass ihr einfach auch das Gelegenheit gibt, dass man sich auch einfach euch vor Ort vielleicht mit einer Arbeit auch treffen kann. Ihr seid ja in verschiedenen Städten Deutschlands auch unterwegs. Habt ihr ein anderes Projekt, was so, von dem ihr schon wisst, wo ihr im Sommer so unterwegs seid, wo man verweisen kann, wenn ihr in der Stadt seid, dann
kommt nach Schweinfurt. Das ist unsere nächste Station.
Genau.
Die Ausstellung, die ist in der Kunsthalle im Januar nächsten Jahres zu sehen, aber wir sind aktiv in Schweinfurt im Juli. Und in Hannover sind wir im Juni ja noch ein paar Mal und zeigen Arbeiten.
Und im Oktober auf jeden Fall in Klagenfurt.
Genau, also.
Und ansonsten auf der Webseite. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Das war für mich ganz interessant. Und danke an Eva und an Uta und Eva.
Vielen Dank dir auch.